mit Enttäuschungen umgehen sollen oder ja, wie wir mit Enttäuschungen umgehen können, wie das konstruktiv sein kann, wie es hilfreich sein kann und wie wir es nicht machen sollten. Ich denke, Enttäuschungen ist etwas, was wir alle kennen. Ein Grund, warum ich darüber spreche, ist, dass, wenn ich so überlege, sagen wir es mal so, im Laufe von 20 plus x Jahre Pastorentätigkeit, machst du einige Erfahrungen von Leuten, die mit Gott gehen, für Jesus brennen und wirklich für ihn brennen und vielleicht dann irgendwann das Feuer verlieren oder vielleicht ab und zu sogar ganz aufhören, mit Gott zu gehen. Und ich habe festgestellt, dass ein Hauptgrund, warum Leute, ich möchte es mal so ausdrücken, in der Nachfolge Jesu aufhören, entweder in dem Sinne, dass sie wirklich aufhören, mit Gott überhaupt zu leben oder nur sehr im Rückzug leben und eigentlich nicht ein konkretes Leben im Sinne von Gott dienen führen. Ein Hauptgrund ist immer wieder, dass irgendwelche Enttäuschungen da waren, die man nicht überwunden hat. Und manchmal konnte ich es auch verstehen oder nicht verstehen, dass man nicht mehr mit Gott geht, aber ich habe sehr gut verstehen können, dass man enttäuscht war und dass es schwer war, weiterzumachen. Und trotzdem ist das eigentlich kein Grund und keine Lösung. Grundsätzlich würde ich auch sagen, dass Enttäuschungen entstehen, natürlich in erster Linie durch Menschen. Und gut, so wie ich es heute darüber spreche, spreche ich vordergründig über Enttäuschungen, die man vielleicht im Gemeindeleben erlebt oder im christlichen Rahmen, in Verbindung mit Geschwistern. Also wenn Leute aufhören, mit Gott zu gehen aufgrund von Enttäuschungen, dann ist es oft, weil man von Menschen enttäuscht wurde. Natürlich kann man letztendlich fast nur von Menschen enttäuscht werden, denen man Vertrauen entgegengebracht hat, also wo ein gewisses Vertrauensverhältnis da war. Wenn ich zu jemand sowieso kein richtiges Vertrauensverhältnis habe, dann kann er mich eigentlich auch nicht so sehr enttäuschen, normalerweise zumindest. Also von Menschen. Und dann gibt es Menschen, die sich von Gott enttäuscht fühlen. Jetzt weiß ich auch natürlich theologisch richtig, Gott enttäuscht niemanden, tut er wirklich nicht. Aber es gibt Menschen, die meinen, dass sie von Gott enttäuscht sind. Ich habe das tatsächlich auch erlebt, dass Menschen zum Beispiel über Jahre für ein spezielles Anliegen gebetet haben, was ich auch sehr gut verstehen konnte, dass man dafür gebetet hat. Und scheinbar hat das sich nicht so eingerenkt, wie man sich das gehofft hat. Und dann irgendwann hat man gesagt, also auf Gott kann man sich auch nicht mehr verlassen. Und sind sogar vom Glauben weggegangen, haben angefangen, andere Götter zu dienen. Das kann ich schon so sagen, wenn man anfängt in Esoterik oder in Kultensachen, weil man meint, das hat sich nicht gelohnt. Natürlich, wenn ich heute über Enttäuschung spreche, dann spreche ich in erster Linie von das Erste, wo Menschen uns enttäuscht haben. Ob es jetzt tatsächlich ist, dass die wirklich etwas getan haben, was enttäuschend war, oder ob es mehr so eine gefühlte Enttäuschung. In jedem Fall ist es etwas, was uns sehr beeinflussen kann. Und ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir lernen, damit umzugehen. Unser geistliches Leben hängt davon ab. Und wo ich mich jetzt vorbereitet habe und mich Gedanken darüber gemacht habe, wie man konstruktiv mit Enttäuschungen umgehen soll, dann habe ich das Gefühl, dass Gott mir gesagt hat, dass ich einen Schwerpunkt darauf legen soll, wie man nicht damit umgehen soll. Ich sage auch ein paar andere Sachen dazu, aber wie man nicht damit umgehen soll. Manchmal ist es gut, dieses Eliminationsverfahren, ne, dass man, ne, wenn du nach Frankfurt fahren willst, weißt du zumindest, wirst du nicht gegen Ulm, Richtung Ulm fahren. Es war doch jemand aus Ulm hier heute, glaube ich. Ne? Ja. Aber Ulm ist bestimmt wunderbar. Okay, zunächst, wie wir mit Enttäuschungen nicht umgehen sollten. Also Reaktionsweisen, die wir von vornherein als nicht aktuell einstufen sollten. Und ich weiß, das ist nicht immer so einfach, aber das ist mal wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Beispiel nachvollziehen könnt, aber ich habe mal gehört, wie ein sehr erfolgreicher, berühmter Pastor in Amerika gefragt wurde. Er ist jetzt beim Herrn, und es ist nicht Kenneth Hagin, ich kenne auch andere. Er wurde gefragt, Mann, du und deine Frau, ihr seid jetzt so lange verheiratet. Wir übrigens auch. Meine Frau und ich, haben bald silberne Hochzeit. Da kriege ich fast, denke ich, also silberne Hochzeit, da stelle ich immer vor, so Oma-Opa-mäßig vor. Ne? Ich kriege fast so flatter an der Knie. Ne? Ich sage euch nicht, wann es ist, aber es ist in Bälde. Ja. Aber jetzt fange ich an zu überlegen. Er hat gesagt, und die haben zu ihm gesagt, du und deine Frau, ihr seid ja so lange verheiratet. Und eure Ehe funktioniert ja immer noch ganz gut. Aber ihr habt doch bestimmt eure Schwierigkeiten und eure anstrengenden Phasen gehabt, wo es richtig ans Eingemachte ging. Habt ihr denn nie an Scheidung gedacht? Hat gesagt, nein. Gelegentlich haben wir an Mord gedacht. Aber nicht an Scheidung. Ja. Aber ich sage euch, die Geschichte hat etwas für sich. Natürlich war das auch rhetorisch gesagt. Aber es gibt gewisse Dinge, die musst du einfach ausschließen in deinem Denken. Auch wenn es nicht einfach ist. Du musst einfach ausschließen, weil wenn du das theoretisch offen hältst, wenn es hart genug kommt, wenn sie nicht genug kocht, wenn sie das und das macht, eine kleine Hintertürchen habe ich, ja, dann habe ich auch genug. Warum heißt es, bis der Tod euch scheidet? Nicht, weil der Mord euch scheidet, also, sondern weil, ja, das ist die Wahrheit. Es gibt gewisse Dinge, die musst du einfach von vornherein sagen, das ist nicht kompatibel. Und ich sage es nicht leichtfertig, weil ich sage, nee, hör mal gut zu, meine Botschaft ist heute nicht, verdränge einfach. Aber es gibt gewisse Dinge, die musst du einfach knicken, die musst du einfach wegtun, du musst einfach sagen, das kommt nicht in Frage. Weil wenn du sagst, es könnte in Frage kommen, dann wird es wahrscheinlich in Frage kommen. Wenn ich irgendwann eine Situation im Kopf habe, weswegen ich sage, ja, wenn das und das passiert, dann gehe ich vielleicht nicht mit dem Herrn mehr. Du, das ist eine Steilvorlage für den Teufel. Er wird alles machen, damit genau diese Situation in deinem Leben eintrifft. Amen. Ich habe auch einen Bund mit Jesus geschlossen. Ein Bund ist für das ganze Leben. Ich gehöre Jesus. Egal, was passiert. Natürlich sage ich das im Vertrauen auf Gott. Ich sage nicht, dass wir in uns selber stark genug sind. Deswegen sagen wir auch ja mit Gottes Hilfe. Ja. Aber trotzdem, ich habe das in meinem Denken festgelegt. Mein Leben mit Gott zum Beispiel ist nicht abhängig davon, wie erfolgreich ich bin als Pastor oder ob die Gemeinde mich einmal vor der Tür setzen sollte. Ich würde irgendwie alles wehren natürlich, aber das ist nicht. Nein, ich gehöre Jesus einfach. Er ist mein Retter. Ich habe einen Bund mit ihm geschlossen und dabei bleibt's. Also es gibt schon Sachen und Situationen und Fragen und Bereiche, Lebensbereiche, wo es wichtig ist, dass wir einfach sagen, das kommt nicht in Frage. Es soll Hilfe stattfinden, aber nicht auf diesem Weg. Und ich möchte euch jetzt drei Dinge sagen oder drei Schwerpunkte nennen, wo ihr sagen solltet oder wo man sagen sollte, das ist nicht eine Art, wie ich Enttäuschungen verarbeite. Erstens, nicht dadurch, dass ich mich von Gott zurückziehe, von seinem Wort zurückziehe und irgendwo mit ihm eigentlich nichts mehr so zu tun haben will. Also es sollte einfach fest sein, ich gehe mit Jesus, bis ich sterbe. Amen? Oder hast du eine andere Fahrtroute? Denk darüber nach, wo Jesus von Jüngerschaft spricht, in Lukas 14 und anderen Bibelstellen. Er sagt, nehmt euer Kreuz auf und folge mir nach. Also das ist nicht eine Sache, ja, wenn alles easy ist. Sondern das ist ein Punkt. Das ist nicht eine Art, Enttäuschungen zu verarbeiten, dass man sich vom Vater im Himmel zurückzieht und von seinem Wort. Zweitens, es ist nicht ein Weg, Enttäuschungen zu verarbeiten, dass man sich von Gemeinschaft der Gläubigen zurückzieht oder von anderen Christen oder von der Gemeinde Jesu, vom Leib Christi zurückzieht. Es ist kein Weg, Enttäuschungen zu verarbeiten. Und ich weiß, dass gerade dieser Punkt manchmal am schwierigsten ist, ab und zu für Leute. Ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Aber es ist wichtig, dass du dir sagst, ja, da habe ich etwas erlebt, da brauche ich Heilung oder das, da ist ein Problem, was gelöst werden muss. Aber für mich ist es keine Option, mich von der Gemeinde Jesu, vom Leib Christi zurückzuziehen. Und drittens, es sollte keine Option für uns sein, dass wir sagen, Herr, ich stelle mich dir nicht mehr zur Verfügung. Nun, jetzt weiß ich natürlich, dass es schon Leute gibt, die sehr intensiv im Dienst für den Herrn unterwegs gewesen sind und es manchmal gut ist, wenn man eine kleine Pause macht und nur die Beziehung zu Gott pflegt und so. Das ist jetzt nicht mal, was ich meine. Ich meine jetzt eine Herzenshaltung, wo man sagt, Gott, du kannst eigentlich dein Geschäft alleine machen. Also ich meine, das hat sich nicht gelohnt, hier sich für dich einzusetzen und so weiter. Also diese drei Optionen sollten keine Optionen sein. Sich von Gott und von seinem Wort zurückziehen, von dem Leben mit dem Vater zurückziehen. Zweitens, keine Option, sich von der Gemeinde Jesu zurückzuziehen. Und drittens, keine Option, zu sagen, ich diene Gott nicht mehr. Ganz ehrlich, es gehört mehr dazu, aber ganz ehrlich, wenn diese Dinge bei dir klar sind, dann bist du schon auf einem guten Weg, richtig mit Enttäuschungen umzugehen. Es kommt mehr, aber das ist schon ein sehr guter Anfang. Ich möchte euch auch ein paar Gründe nennen, warum ist es so wichtig, diese Festlegung zu treffen. Wir leben ja in einer Zeit, wo Menschen sich sehr schwer tun, Festlegungen zu treffen. Beim Alpha-Kurs meldet man sich an, 5 Stunden vorher. Oder das ist jetzt hat auch mit Christentum nichts zu tun. Man sagt ja allgemein, unsere Gesellschaft ist heute momentan so, dass Leute einfach sehr schwer haben, sich festzulegen und so weiter. Aber manchmal ist es gut mit Festlegungen. Ehe zum Beispiel ist eine Festlegung. Und diese Festlegungen, die ich vorhin gesagt habe, sind auch wichtig. Warum sind diese Festlegungen so wichtig? Hör mal gut zu, weil wir nur so unsere Bestimmung in Gott, also der Plan Gottes für unser Leben, können wir nur erfüllen, wenn wir diese Optionen nicht offen halten. Wird heißen, es ist nicht möglich, sich vom Vater im Himmel zurückzuziehen, das ist klar. Es ist nicht möglich, sich von der Gemeinde Jesus zurückzuziehen. Es ist nicht möglich, zu sagen, Gott, du kannst dein Ding alleine machen und gleichzeitig die Bestimmung, die wunderbare Bestimmung, die Gott für dich hat, zu erfüllen. Sag mal, wie wert ist dir deine Bestimmung? Ich habe daran gedacht, wie viel wert ist mir meine Bestimmung? Ich sage dir eines, die Bestimmung, die ich in Gott habe, ist mir viel mehr wert als irgendeine Enttäuschung, die irgendein Christ mir über den Weg bringen könnte. Du liebe Zeit. Was soll denn das? Ich weiß, ich bin jetzt etwas intensiv, aber das liegt daran, dass ich heute mehr so Mikrowellenherd unterwegs bin. Ich bin nicht im Kühlschrank. Okay? Überleg dir das, ich habe mir diese Frage gestellt, wie viel ist dir deine Bestimmung wert? Die Bibel sagt, Gott hat uns geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er so vorbereitet hat, damit wir ihn wandeln sollen. Gott hat einen wunderbaren Plan für uns und Menschen opfern diesen Plan aufgrund einer Verletzung in der Gemeinde. Meine Herren, hör mal gut zu, ich sage nicht, dass sowas spielt keine Rolle. Ich versuche es gar nicht zu verniedlichen, aber ich mache eine Gegenüberstellung. Ich versuche dich zu gewinnen. Ich versuche uns zu gewinnen. Ich sage dir, es gibt nichts, was jemand uns anzufügen kann an Verletzung oder an Enttäuschung oder irgendetwas in dieser Richtung uns zufügen kann, dass es so wichtig ist, so groß ist, dass es wert ist, die eigene Berufung dafür hinzugeben. Amen? Und du sagst, ja, tut man denn das? Ja. Leute wissen es vielleicht manchmal nicht oder man ist sich dessen nicht bewusst. Man denkt, naja, ich bin nur ein bisschen beleidigt. Nur wer sich zurückzieht von einem Leben mit Gott, wer sich zurückzieht von Leben in der Gemeinschaft der Gläubigen, wer sagt Gott, du kannst dein Ding alleine machen, er kann in dieser Verfassung einfach nicht die Berufung erfüllen, die Gott für ihn hat. Ab und zu habe ich das Gefühl, Leute glauben, es gibt so eine Sonderberufung, die können welche Herzenshaltungen haben, wie sie nur wollen, und trotzdem kann ich meine Berufung ausfüllen. Nein. Faktum ist, ich versuche hier überhaupt nicht jemanden zu ermahnen. Ich versuche uns zu helfen, ehrlich. Weil ich finde, es ist schade, wenn wir eine so tolle Berufung in Gott haben und weil irgendjemand uns falsch behandelt hat oder vielleicht nur scheinbar oder auch richtig falsch behandelt hat, opfern wir das. Deswegen ist es wichtig, diese Festlegungen zu treffen. Und ich möchte es jetzt nur zitieren. Das ist nicht genau dasselbe, aber es ist eine gewisse Parallele. Die Bibel spricht von Esau. In der Bibel, in Hebräerbrief Kapitel 12, dort heißt es, dass er sein Erstgeburtsrecht verkauft hat wegen einer Suppe, einem Suppenteller. Das heißt, ihr kennt vielleicht die Geschichte, wo er so hungrig war und kam vom Feld und Jakob, der Schlaue, er hatte so dieses Gericht zubereitet und Esau sagt, gib mir etwas von diesem Roten da. Ich weiß nicht, ob es rote Grütze war oder was auch immer, oder rote Beete. Mir ist egal, bitte. Ja, er weiß, Linsen, ihr kennt die Bibel besser als ich. Ich schaffe mich einfach nicht so sehr für Suppen zu interessieren. Also, solange sie schmecken und mich nicht umbringen, esse ich sie. Ja, und er sagt, gib mir etwas von der Linsen da. Suppe da. Und der Jakob sagt, naja, er hat schon gemerkt, wo er war. Er hat gesagt, naja gut, dann verkaufst du mir dein Erstgeburtsrecht. Ne? Er hat schon die Schwäche seines Bruders gekannt. Und der Esau war so, er war so von seinen Gefühlen, so von seinen Sinnen getrieben, hat gesagt, na gut, sonst sterbe ich. Er wäre natürlich nicht gestorben, hätte er da 20, 30 Tage leben können ohne Linsensuppe. Aber er hat einfach das Gefühl gehabt, jetzt sterbe ich. Ne? Von seinen Sinnen, von seinen Emotionen getrieben. Und Gott sagt, werde nicht wie ein Gottloser wie Esau, der aufgrund eines Gerichts sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. Und es ist nicht genau dasselbe, es ist ein bisschen ähnlich, wenn Leute ihre Berufungen Gott opfern, hingeben, wegschmeißen, weil jemand mich nicht richtig behandelt hat. Zeig mir einen Mann oder eine Frau in der Bibel. Es ist vielleicht sehr laut hier, ich weiß es nicht. Aber die zusätzliche Lautstärke kommt nicht von mir. Lord have mercy upon the people. Ja. Was habe ich gerade gesagt? Ja, genau. Ich habe es wirklich vergessen gehabt. Sag mir einen Mann in der Bibel oder eine Frau, die für Gott Großes geleistet hat, die nicht gehänselt, nicht getreten, nicht geschmäht wurde. Niemand! Hör mal gut zu. Du kannst nicht in dieser Welt wirklich etwas für Gott tun, ohne dass jemand dich mal fertig machen will. Wenn du sagst, ja, ich möchte, dass alle so lieb zu mir sein, dann werde ich Gott dienen. Okay. Bitte Gott um eine schnelle Entrückung. Sagst du, Magne, du bist jetzt hart. Ich bin überhaupt nicht hart. Ich versuche dir zu helfen. Der Punkt ist, wisst ihr, wir sitzen hier. Wir sind steinreich. Wir sind mega reich. Mit geistlichen Gaben, mit Berufungen, mit Bestimmungen in Gott. Ich werde nicht die Berufung, die Gott mir gegeben hat, hinschmeißen, weil irgendjemand mich schief anguckt oder anspuckt. Werde ich nicht tun. Halleluja. Thank you, Lord. Okay, also das ist wichtig mit dieser Festlegung, weil wir sonst unsere Berufung nicht erfüllen können. Zweitens, es ist wichtig mit dieser Festlegung, diesen Festlegungen, weil sonst unser geistliches Wachstum zum Stillstand kommt. Es ist klar, wenn ich mich von Gott, von dem Leben mit Gott zurückziehe, von seinem Wort zurückziehe, wenn ich mich von der Gemeinde Jesus zurückziehe, wenn ich sage, Gott, du kannst dein Ding alleine machen, selbstverständlich kann ich dann nicht richtig geistlich wachsen. Ich denke, das ist logisch. Aber es gibt eine zusätzliche Komponente hier, die ich auch mitnehmen möchte, die ich empfinde, Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und zwar, ich weiß nicht, wie vielen das bekannt ist, aber ab und zu, ich sage nicht, dass das normalerweise oder immer der Fall ist, wenn du eine Enttäuschung erlebst. Aber hör mal gut zu jetzt. Ab und zu lässt Gott bewusst bestimmte Herausforderungen zu, damit wir in ihnen und durch sie wachsen. Und ab und zu lässt Gott es zu, dass du von Menschen enttäuscht wirst. Das kannst du mir glauben oder nicht, aber das tut er. Gott will nicht, dass wir enttäuscht werden. Gott will nicht, dass wir Schmerzen empfinden. Gott will nicht, dass es uns schlecht geht. Er will, dass es uns gut geht. Aber wir leben in dieser Welt und Gott arbeitet an unserem Charakter. Gott will, das ist ein Teil seiner Vision für unser Leben, ist, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Ich möchte da nur ein, zwei Verse lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28 und bis Vers 30. Also ich sage jetzt nicht, Gott sitzt da im Himmel und überlegt, wie er dich so richtig so piesacken kann. Sage ich nicht. Aber Gott lässt ab und zu gewisse Dinge zu, damit wir in ihnen wachsen. Und damit wir gewisse charakterliche Dinge überwinden. Er tut es. Ich meine, das kenne ich aus der Schrift, aber das habe ich auch selbst erlebt. In Römerbrief Kapitel 8, Vers 28 bis Vers 30, dort heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Mir geht es vor allem um Vers 29. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Hör mal gut zu, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das ist Gottes Vision für dein und mein Leben. Oder man könnte sagen, Gottes Vision für unser Leben hat zwei Schwerpunkte. Das eine ist, was wir für ihn tun sollen oder wie wir ihm dienen dürfen. Ne? Gaben, die wir haben und wie wir mit diesen Gaben ihn dienen, ihn verherrlichen, Menschen segnen. Das ist das eine, was wir normalerweise meinen mit dem Plan Gottes für unser Leben. Was soll ich tun mit Gott, für Gott? Das ist der eine Vision. Die andere Vision Gottes hat nicht so sehr damit zu tun, was ich tue, sondern wer ich bin. Wen ich ausstrahle. Ne? Und wir werden nie hier perfekt. Ne? Gott sei Dank, Gott hat Gnade für uns. Und solange wir hier sind, werden wir unsere Macken haben. Ich auf jeden Fall. Aber wenn ihr alle wächst und so, dann wird mein Leben immer angenehmer. Aber ich werde zumindest meine Macken behalten. Oder einige, nicht alle. Ja, das ist kein Perfektionismus, kein Perfektionswahn hier. Aber Gott arbeitet an uns Charakter. Gott arbeitet an uns langfristig, um Christus in uns Gestalt gewinnen zu lassen. Das heißt, dass wir immer Jesus ähnlicher werden. Und das werden wir nie ganz werden hier auf Erden. Aber er arbeitet an uns, damit Christus in uns Gestalt gewinnt. Dass wir darin wachsen, mehr zu reagieren wie Christus. Da kann uns natürlich schwer den Atem wegbleiben, wenn wir das hören, so zu werden wie Christus. Aber Gott sagt, ich werde dir helfen, ich arbeite daran, dass du wächst, dass du immer mehr in das Ebenbild meines Sohnes hineinkommst. Das ist, was wir hier lesen. Wie tut er das? Er tut es durch sein Wort. Er tut es durch Begegnungen, die wir mit ihm haben, wo wir einfach seine Liebe genießen, wo er uns frei liebt, sozusagen. Begegnungen mit ihm durch sein Wort, durch den Heiligen Geist, wo wir einfach seine Herrlichkeit schauen. Die Bibel sagt ja, wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Ja? Und das ist das, was ich jetzt vorhin gesagt habe, aber Gott arbeitet auch daran, dadurch, dass er uns ab und zu in gewissen Situationen hineinkommen lässt und bewusst zulässt, wo wir gewisse Charakterschaften üben können und müssen. Ich weiß nicht, ob ihr da so begeistert davon seid, aber das tut er. Und er macht es ja pädagogisch, es ist ja nicht so wie ein Eimer voller Schwierigkeiten, aber in gewissen Situationen lässt er schon zu. Zum Beispiel, wenn ich konsequent große Schwierigkeiten habe, mich irgendwo unterzuordnen, dann kann es schon sein, dass Gott mich in eine Situation hineinführt, wo ich gerade das üben muss und wo ich vielleicht einen Vorgesetzten habe, wo ich zunächst mal nicht so leicht ist, mich unterzuordnen. Das tut Gott nicht, um mich zu provozieren oder so, sondern einfach, er will nur sagen, Viktor, jetzt nehme ich dich, weil ich glaube, du kannst dich gut unterordnen, deswegen fühlst du dich jetzt nicht so besonders angesprochen vielleicht, aber Viktor, jetzt darfst du diese Tugend meines Sohnes üben in dieser Situation. Ist okay, wenn du nicht ganz überzeugt bist, dass der Vater im Himmel sowas macht. Aber du wirst es feststellen. In gewissen Abständen. Ich habe das erlebt. Ich habe es mal auch erlebt im Leben von anderen, wo ich gesehen habe, wo ich habe gedacht, Gott, warum hast du das so gemacht? Und Gott hat gesagt, weil ich weiß, dass er genau in diesem Punkt ein Problem hat. Und genau in diesem Punkt soll er lernen zu wachsen. In meiner Gnade, mit meiner Hilfe, nicht jetzt und nicht so fertig machend, aber er darf es üben. Amen. Betrachte es als eine Glaubensherausforderung. Ich finde es eine Ehre, dass Gott sagt, wir dürfen wachsen in das Ebenbild seines Sohnes hinein. Was ich jetzt gesagt habe, diese Situationen, wo Gott an unserem Charakter arbeitet, durch Situationen oder durch Umstände, die wir zunächst mal nicht so einfach empfinden, finden wir auch in Hebräerbrief, wo die Bibel sagt, dass der Vater uns züchtigt. Ich meine, das mögen wir besonders. Aber, und das Wort züchtigen ist auch nicht so fantastisch. Was es eigentlich bedeutet, ist, dass Gott an unserem Charakter arbeitet. Es ist nicht jetzt Zuchtmeister, sondern aber einfach, dass Gott an uns arbeitet. Hör mal gut zu, Gott ist ein guter Vater. Amen? Okay, was ist ein guter Vater? Ein guter Vater ist kein Schulmeister, Zuchtmeister, der nur sagt, und das hast du falsch gemacht und das hast du falsch gemacht. Nein, Gott bestätigt uns. Aber er ist auch kein Waschlapp. Mein guter Vater sagt auch ab und zu, mein Sohn, du musst deine Hausaufgaben machen. Oder nicht? Ist das ein guter Vater oder eine gute Mutter, denen es egal ist, ob die Kinder Hausaufgaben machen oder nicht? Nein, die richtige Antwort ist nein. Das ist kein guter Vater, keine gute Mutter. Und weißt du was? Gott ist ein guter Vater. Und ich habe ab und zu das Gefühl, wenn wir sagen, Gott ist ein guter Vater, dann denken wir, Gott ist ein guter Vater, er gibt mir ständig Eis, ständig McDonalds, ständig Eis, ständig McDonalds. Ja, Gott ist ein guter Vater. Und dann kommt der Magen einmal und sagt, ab und zu sagt auch Gott, mach deine Hausaufgaben. Ja, ich bin doch nicht unter dem Gesetz. Ja. Das ist nicht erfunden. Und dieselben Leute fragen sich, warum sie nicht aufwachsen und nicht mehr Autorität im Glauben haben. Aber der Schwerpunkt, das ist schon so. Gott ist ein guter Vater. Der Schwerpunkt liegt einfach darauf, dass er uns liebt, dass er uns ahmt, dass er uns küsst, uns knutscht und so weiter. Viel mehr, als wir das aushalten, möchte er uns lieben und küssen und knutschen. Aber er hat auch die Vision. Er sieht etwas in uns. Das müssen wir verstehen. Wenn wir uns bekehrt haben, wurde Christus in unserem Herzen geboren. In jedem Einzelnen von uns, in Eugen, Marita, jedem Einzelnen, sieht der Vater Jesus. Er sieht seinen Sohn in jedem Einzelnen. Und er sagt, ich werde meinen Sohn in dir hervorlocken, meine Tochter. Es ist schön, wenn der Sohn Gottes in den Töchtern Gottes hervorkommt, werden sie so richtig schöne Töchter Gottes. Naja, das war vielleicht ein bisschen kompliziert. Jesus will, Gott, der Vater sagt, ich habe meinen Sohn Christus in den Magen hineingelegt, aber ich sehe ihn nicht immer so häufig. Also, ich muss ihnen helfen, dass da Christus in ihnen zum Vorschein kommt. Und das tut er nicht in erster Linie durch irgendwelchen komischen Umständen, sondern durch sein Wort, durch Ermutigung und so weiter. Aber ab und zu, auch zu Situationen, wo ich erstmal schlucke und wo Gott dann sagt, okay, jetzt vergib. Oder jetzt mach den ersten Schritt. Ja? Dass Gott ein guter Vater ist, heißt nicht, dass er ständig unser Fleisch und unser Ego streichelt. Er füllt unser Bedürfnis nach Liebe, aber er sagt auch, jetzt wachst du mal auf. Jetzt machst du den ersten Schritt. Jetzt verzeihst du mal, auch wenn die andere Person sich noch nicht entschuldigt hat. Amen. Und deswegen, wenn wir in solchen Situationen kommen, und das niemand von uns gefällt es, ich mag es auch nicht. Aber wenn wir in solchen Situationen aussteigen und sagen, Gott, nee, oder wir uns zurückziehen von ihm oder von unseren Geschwistern, dann bleiben wir an diesem Punkt stecken und wachsen nicht in Christus. Wir bleiben dann Kleinkinder oder in Christus, wir kommen dann nicht weiter. Amen? Halleluja. So, wir sollten diese Festlegungen treffen, um unsere Berufung nicht zu gefährden. Wir sollten diese Festlegungen treffen, damit wir nicht blockiert werden in unserem geistlichen Wachstum. Und drittens, und das ist der letzte Punkt, warum wir diese Festlegungen treffen sollten, weil sie keine wirkliche Lösung sind. Das allein wäre schon Grund genug. Wenn ich enttäuscht werde, und ich mich zurückziehe von Gott oder ich zurückziehe von Menschen oder von der Gemeinde oder ich sage, Gott, du kannst nicht mehr auf mich zählen, wenn es um dein Reich geht oder um Dienst in deinem Reich zumindest nicht. Das sind alles Schutzmaßnahmen, die signalisieren, dass da etwas noch nicht geheilt ist. Wenn etwas wirklich geheilt ist, brauchst du diese Schutzmaßnahmen nicht mehr. Das ist eine Scheinlösung. Das ist ungefähr so, wenn jemand eine Wunde hat und sie zudeckt, statt sie wirklich zu heilen. Allein, ehrlich gesagt, dieser Grund allein dürfte ausreichen. Es ist keine Lösung für Enttäuschung, sich von Gott zurückzuziehen, von Menschen oder von der Gemeinde zurückzuziehen oder zu sagen, Gott, ich diene dir nicht mehr. Das ist keine Lösung. Es blockiert uns und es ist sogar so, das ist eine Scheinlösung. Es bringt keine Heilung mit sich. Und das ist ja so ein Betrug, weil wenn man so reagiert, man denkt ja, eher unbewusst denkt man, ich helfe mir damit. Man denkt irgendwo, das ist eine Lösung für meine Situation. Aber eigentlich an dieser Stelle nehme ich den Vergleich zu dieser Burg, seine Mauer, die man selber aufrichtet, um nicht wieder verletzt zu werden, nicht wieder enttäuscht zu werden. Aber dahinter bleibt man enttäuscht, frustriert, mit einer klaffenden Wunde, die eitert. Deswegen ist es keine Lösung. Wie sieht denn die Lösung aus? Ich möchte nur einige Anregungen euch weitergeben. Ich glaube, ich kann ein paar wichtige Anregungen weitergeben. Und das möchte ich hiermit tun. Das sind Schritte, die uns auf jeden Fall in die richtige Richtung führen. Ich habe jetzt relativ viel Zeit verbracht mit dem Punkt, wie sollte man nicht damit umgehen, weil ich das als einen Schwerpunkt von Gott im Gebet empfunden habe. Einige Gedanken dazu, wie könnte man konstruktiv mit Enttäuschungen umgehen. Ich gebe zu, in gewissen Fällen, ich werde jetzt zwei oder drei verschiedene Schwerpunkte nennen, in gewissen Fällen braucht man bestimmt auch eine gewisse Begleitung, eventuell eine gewisse Unterstützung von anderen, je nachdem, wenn man sich genug in diesem Gefängnis eingemauert hat, wenn es schwer genug ist, selbst damit zurechtzukommen, ja, dann sollte man sich nicht scheuen, ein Bruder, eine Schwester des Vertrauens, jemand, der in der Gemeinde oder jemand, der in der Gemeinde der Hirtenverantwortung hat oder Seelsorgeteam oder jemand, den du vertraust, wo du weißt, diese Person kann mir helfen, sollte man sie nicht scheuen, auch jemanden zu bitten, einem zu begleiten, zu unterstützen. Das möchte ich einfach so sagen. Und es ist mir auch klar, dass Das, was ich jetzt sage, das bedeutet nicht, dass ein konstruktiver Umgang mit Enttäuschungen bedeutet, es bedeutet nicht, dass im Schnellverfahren etwas immer dann gelöst ist. Also es ist schon so, dass diese Dinge, die ich jetzt auch sage, zum Teil Punkte sind, wo man vielleicht eine gewisse Unterstützung braucht von jemandem. Das ist nicht immer, aber ab und zu. Und es ist auch, sind auch Punkte, wo man ein bisschen dranbleiben muss. Ich bilde mir nicht ein, dass man einfach so sagt, 1, 2, 3 und so, so war das. Und es kommt auch immer darauf an, wie tief etwas einem getroffen hat. Aber das möchte ich nur vorweg schicken. Und dann möchte ich diese 2, 3 Punkte nennen. Erstens, konstruktiv damit umgehen, statt es nur zuzudecken, statt sich nur einzumauern. Konstruktiv damit umzugehen. Ich denke, es ist wichtig, dass man zugeben kann, dass man verletzt worden ist, zugeben kann, dass etwas weh tut. Deswegen habe ich vornherein gesagt, es geht mir nicht hier um Verdrängung. Verdrängung hilft uns nicht weiter. Amen. Verdrängung hilft uns nicht weiter. So, man muss zugeben können. Man könnte auch sagen, Gott an die Sache ranlassen. Sich selbst eingestehen, auch vor Gott zugeben, dass man verletzt worden ist, dass etwas einem wehgetan hat. Diese ganzen Begriffe, die wir vielleicht besonders aus dem Psalmen kennen von David, das Herz vor Gott ausschütten. David war ja einer, der sehr offen Gott ausgebreitet hat. Er hat gesagt, Gott, viele sammeln sich gegen mich und breitet sein Herz vor Gott aus. Das Interessante ist allerdings, dass er immer fast am Ende von diesen Psalmen immer dann so diesen Auftrieb hat. Aber ich weiß, Gott ist mit mir. Also es dauert nicht lange, dann fängt er wieder an zu singen. Aber er verdrängt nicht den Schmerz. Ja? Und das ist wichtig. Verdrängung ist nie eine Lösung. Und wie gesagt, wenn es etwas ist, was uns sehr beschäftigt, ist es sehr oft gut und sogar ratsam, dass man auch vor jemand anders das ausbreitet und dass man gemeinsam damit zu Gott geht und das beim Namen nennt, es genau schildert, wie man es empfunden hat, wie es war, das Herz vor Gott ausschütten. Das ist zunächst mal wichtig. Das hilft uns schon. Das ist nicht alles, aber das hilft uns schon. Zweitens, ich nenne nur diese Punkte jetzt. Ich habe vorhin gesagt, ich weiß, dass manchmal muss man dranbleiben. Es ist nicht nur so schnell, schnell unbedingt. Okay. Zweitens, ich sollte mich auch vor Gott ehrlich fragen oder versuchen, das ist nicht so leicht in der Situation, das weiß ich. Wenn man sich enttäuscht fühlt oder verletzt fühlt, dann sieht man fast nur, wo andere etwas falsch gemacht haben vielleicht. Aber man sollte versuchen zumindest, sich vor Gott ehrlich zu fragen, ob ich etwas daraus lernen kann. Oder zumindest sich zu fragen, gibt es vielleicht doch Gründe, warum ich eventuell doch zu leicht enttäuscht worden bin? Bin ich vielleicht doch ein wenig zu übersensibel? Es muss nicht sein. Deswegen, es gibt auch Leute, die übermäßig selbstkritisch sind. Also es ist manchmal da eine Balance. Es gibt Leute, die sich selbst wahnsinnig kritisch sehen und die müssen manchmal dann Hilfe bekommen, es von einer anderen Richtung zu sehen. Aber den meisten von uns geht es schon so, dass es uns gut tut, wenn wir uns mal auch die Frage stellen können, wo habe ich vielleicht selbst Haltungen, weswegen ich leicht enttäuscht werde oder warum mir sowas leicht passiert. Kann es sein, dass ich vielleicht ein wenig zu übersensibel bin? Also, ich habe auf jeden Fall festgestellt, Punkte, wo ich einfach zu sensibel reagiert habe. Auf jeden Fall. Und wo man einfach sagen muss, das war nicht notwendig. Also, vielleicht war das nicht hundertprozentig, wie etwas abgelaufen ist, aber warum warst du denn so sensibel eigentlich? Hätte nicht sein müssen. Okay? Oder auch die Frage, das muss man manchmal vor Gott bewegen, neige ich vielleicht dazu, von Menschen Dinge zu erwarten, die sie kaum oder nicht erfüllen können? Bin ich vielleicht da selbst ein bisschen gnadenlos? Es gibt Leute, die, oder wir sind vielleicht alle ab und zu ein bisschen gnadenlos mit anderen. Wenn wir eine riesen Erwartung an sie haben und wenn sie diese nicht erfüllen, bin ich von dir enttäuscht. Und weißt du was? Der andere oder die andere Die sind Menschen wie du und ich, aus Fleisch und Blut. Die haben ihre Stärken, sie haben ihre Schwächen, sie haben ihre Grenzen. Manchmal möchten wir vielleicht, dass wir von Leuten umgeben sind, die keine Grenzen haben. Aber das würde dich überrollen, kann ich dir sagen. Dann würde du sagen, Gott, schick mir die normalen Leuten wieder. Das ist eine Art von Gnadenlosigkeit. Nicht nur, wenn wir nicht verzeihen können, sondern wenn ich von anderen Leuten ständig Sachen erwarte, die sie kaum erfüllen können. Oder sie müssen nur einen Fehler machen, dann bin ich tief enttäuscht. Hey, wir sind Menschen, die unvollkommen sind. Soll ich das sagen? Jemand, der mich wirklich enttäuscht hat? Ich nenne ihn beim Namen. Apostel Paulus. Und Barnabas. Meine Herren. Streiten sich vor versammelter Mannschaft, wenn sie mitnehmen sollen auf eine Missionsreise. Und es steht noch dazu in der Bibel. Ich sage, Gott, warum hast du es reingenommen? Das müssten wir doch hinter den Kulissen lassen, oder? Die streiten sich. Ja, oh, das sind schöne Vorbilder. Nein. Also doch. Apostel Paulus ist für mich ein Riesenvorbild. Aber keiner muss mir sagen, dass das war nur die Liebe zur Wahrheit, warum er da so. Das war auch der cholerische Paulus. Ich bin einfach überzeugt. Es ist so. In dem Punkt hat er vielleicht sogar recht gehabt. Aber wie das abgelaufen ist, war nicht gut. Amen. Weißt du, es gibt eine Art von Gnadenlosigkeit auch, wo man Menschen nicht zulassen kann, dass sie Fehler machen. Wenn sie einmal Fehler machen, dann zwei. Weil du hast mich enttäuscht. Menschlich enttäuscht. Okay. Vielleicht war das gut. Dann verstehst du, dass ich Gnade brauche, so wie du. Amen. Denkt er an spezielle Situationen in der Gemeinde? Nein. Aber das ist ja das Leben. Wir erleben ja alle solche Situationen. Okay? Also, zugeben, dass man verletzt worden ist, das vor Gott rauslassen, nicht einfach unter den Teppich kehren, mich vor Gott ehrlich fragen, jetzt brülle ich wieder hier, na gut, vor Gott ehrlich fragen, wo ich vielleicht selbst etwas lernen kann. Ich sage, es gibt Leute, die da zu selbstkritisch sind, die zu hart mit sich sind. Die müssen dann vielleicht ein bisschen Hilfe da bekommen. Aber den meisten von uns tut es schon gut, wenn wir auch in der Lage sind, uns zu fragen, habe ich etwas dazu beigetragen oder bin ich da einfach zu schnell enttäuscht worden? Und drittens, wo Leute mir tatsächlich Unrecht getan haben, und das kann natürlich vorkommen. Natürlich, es gibt ja nicht nur eingebildete Enttäuschung. Es gibt nicht nur gefühlte Enttäuschung, es gibt echte Enttäuschung, wo Leute mir tatsächlich Unrecht getan haben, was natürlich vorkommen kann. Ich weiß, dass es nicht immer so einfach ist, aber ich sage euch eine Sache, es führt kein Weg an Vergebung vorbei. Ja? Soll ich euch etwas bekennen? Ich habe gestern ein Buch gekauft. Von Oliver Kahn. Ich habe gedacht, komisch, ich habe gestern gedacht, das verschweige ich. Ich möchte nicht, dass Leute denken, dass er mein Vorbild ist. Ich gebe offen zu, ich mag ihn ein bisschen. Vielleicht auch, weil seine Fehler so offensichtlich sind, ich weiß es nicht. Aber er ist nicht genau so, wie man denkt. Aber das ist was anderes, das brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber es fällt mir jetzt gerade ein, wenn es darum ging, an jemanden nicht vorbeikommen. Ich habe nicht das Buch gelesen, er hat über 200 bis 300 Seiten. Auf jeden Fall, da geht es auch irgendwann um das Thema Autorität. Und es stellt sich die Frage, was ist eine Autorität? Eine Autorität ist jemand, bei dem man in eine spezielle Frage einfach nicht vorbeikommen kann. Das sagt er natürlich, ja, für einen Torwart ist natürlich ganz besonders wichtig, dass man nicht an ihn vorbeikommt. Ne? Aber weißt du was? Ich sage hier, du kommst am Thema Vergebung nicht vorbei. Vergebung ist eine Autorität. Ja, es ist nicht immer so bang gemacht. Ja, man braucht ab und zu dazu Hilfe. Ja, ab und zu muss man sagen, Gott, mit deiner Hilfe. Ja, alles richtig, aber unter dem Strich, was dabei rauskommen muss, ist, dass du verzeihst. Punkt. Ja, aber nein. Ja, aber nein, doch. Du kommst an dem nicht vorbei. Ich komme an dem nicht vorbei. Und wenn wir klug sind, wollen wir da nicht vorbei. Es ist für niemand von uns nur leicht. Aber es ist ein Muss. Das bedeutet nicht, dass man zu dem Betreffenden, von dem wir sicher sind und dass er uns sehr enttäuscht hat, es bedeutet nicht, dass man nicht zu ihm hingeht, zu ihr hingeht, mit ihm oder mit ihr darüber spricht und auch, kann auch sagen, wie wir das empfunden haben, am besten natürlich ohne jetzt gleich mit Bomben und Granaten, aber das ist schon okay. Das kann auch eine Hilfe sein, tatsächlich zu verzeihen, wenn man das Gefühl hatte, man konnte das auch verbalisieren, wie es einem gegangen ist. Also steht nicht im Gegensatz zur Vergebung. Das kann durchaus sein, dass das notwendig ist oder dass es das gut ist. Und der Punkt ist, unsere Vergebung, meine Vergebung, deine Vergebung darf nicht abhängig sein davon, wie er reagiert. Kann sein, dass er sagt, ja, Magen, ich habe dich enttäuscht, verzeih mir. Dann ist ja klar, das ist keine Schwierigkeit. Sag, oh, ja, ich verzeihe so gerne. Aber sag mal, wenn er sagt, naja, ich sehe es nicht genauso wie du. Was machst du dann? Sagst du, Herr, bestraf ihn. Lass Feuer und Schwefel vom Himmel fallen. Herr, du weißt schon, du streitest für mich und ne, mit der Gerechtigkeit kriegst du schon hin. Ich werde jetzt gucken, wie du Gerechtigkeit waltest, Herr Jesus. Er streitet auch für uns. Aber er streitet auch für andere. Und er wird nie sich arrangieren mit deinem oder mit meinem Rachegefühl. Faktum ist, solange wir nicht verzeihen, kann er gar nichts groß für uns streiten. Amen? Okay. So, ich weiß sehr wohl, dass es möglich ist, oberflächlich über das Thema Vergebung zu sprechen und sagen, ja, mach mal einfach so. Nee, ich weiß, dass es nicht immer so einfach ist. Aber unter dem Strich muss es sein. Es geht nicht anders. Vielleicht hilft es dir, einfach daran zu denken, ich gebe dir da eine kleine Stütze, vielleicht hilft es uns daran zu denken, dass es nicht so übereinstimmend mit dem normalen Denken in der Gesellschaft oder in dieser Welt vielleicht, aber es ist das Denken des Reiches Gottes und es ist die Wahrheit. Ich selbst profitiere am meisten davon, wenn ich vergebe. Es ist wirklich so. Wenn ich verzeihe, ich kann es auch fast ein bisschen im eigenen Interesse tun, weil ich profitiere am meisten. Und hör mal gut zu, es gibt niemand, der so viel darunter leidet, wenn ich nicht verzeihe als ich. Also ich bin der Einzige, der wirklich zum Tode unglücklich bin. Soll ich eines sagen? Zu verzeihen ist eine Art Immunisierung. Wenn ich wirklich verzeihe, nehme ich dem Teufel die Gelegenheit, das Unrecht, was geschehen ist, zu nehmen, um mich dauerhaft Schaden zuzufügen. Wenn ich verzeihe, kann er das nicht benutzen, um mich dauerhaft zu schaden. Dann heißt, ich bin ein Victor, ich bin ein Sieger. Sieger. Ein Sieger ist nicht der, der immer recht hat, aber ein Sieger verzeiht immer. Immer wieder. Mit Gottes Hilfe. Ja, aber es muss sein. Also denk daran, du tust dir selbst einen wahnsinnigen, tollen Dienst, wenn du verzeihst, weil dann nimmst du dem Teufel die Gelegenheit, das Unrecht, auch nicht nur das Eingebildete, sondern das tatsächliche Unrecht, was geschehen ist, du nimmst ihm die Gelegenheit, das zu nehmen, um dich dauerhaft Schaden zuzufügen. Du bleibst unbeschädigt. Du steigst auf wie ein Adler. Du bist der Sieger. Amen. Okay? Ja. Ich sage abschließend, bevor wir jetzt zum Abendmahl gehen, was ich jetzt hier gepredigt habe, dieses Thema, konstruktiv mit Enttäuschungen umzugehen, ich bin überzeugt davon, dass es sehr viel mit dem Thema Überwindung zu tun hat, was wir an mehreren Stellen in der Schrift finden. Und ich werde es jetzt nur kurz anreißen und dann gehen wir zum Abendmahl rüber. Aber vielleicht könnt ihr euch auch daran erinnern, wer die Bibel oder das, zum Beispiel das Buch der Offenbarung ein paar Mal gelesen hat. Bei den Sendschreiben, das heißt es, bitte jetzt nicht die Lauscher abschalten. Im Buch der Offenbarung, bei den 7 Sendschreiben, da steht es fast bei jedem Sendschreiben am Ende, wer überwindet. Wer überwindet? Nur als ein Beispiel. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr hinausgehen und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das vom Himmel herabkommt von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Überlege dir jetzt nicht so viel, was das alles heißen sollte mit dem Namen und so weiter. Aber es spricht immer von, wer überwindet. Und ich habe mich überfragt, was ist ein Überwinder? Ich sage dir, ich glaube, eine gute Definition für einen Überwinder. Ein Überwinder, ich sage ganz offen, ich will ein Überwinder sein. Ein Überwinder, ist das jemand, der immer solche Muckis hat? Nein. Ist es jemand, der nie Schwierigkeiten hat? Nein. Ist es jemand, der nie gezweifelt hat? Nein. Was ist ein Überwinder? Ein Überwinder ist jemand, der in dem Glauben an Jesus und in der Nachfolge Christi geblieben ist bis zum Ende. Und hör mal gut zu, das ist mein Ziel. Ich möchte über die Ziellinie laufen. Mir genügt es nicht, nur beim Start dabei zu sein. Ich will über die Ziellinie laufen. Ich will zu denen gehören, die bleiben in dem Glauben an Jesus. Und in der Nachfolge, ich will in der Treue im Nachfolgen, auch was sein Plan für mein Leben ist, ich will in dieser Nachfolge bleiben bis zum Ende. Das sind die Überwinder. Und hör mal gut zu. Ich denke, es liegt ja auch auf der Hand, so wie ich das hier geschildert habe heute, dass ein Punkt oder ein Faktor, wenn es darum geht, ein Überwinder zu sein, nicht auszusteigen aus dem Glauben an Jesus, nicht auszusteigen aus der Nachfolge nach Christus, ist, dass ich lerne, mit Enttäuschungen umzugehen. Weil Enttäuschungen ist eine Hauptwaffe, die der Feind benutzt, um Menschen rauszunehmen aus dem Lauf. Ich habe versucht, mit Gottes Hilfe, mit dem Wort Gottes, dir heute einige Tipps zu geben, auch vielleicht dich auch zu inspirieren, dass du, wenn Enttäuschungen kommen, und die kommen zu uns allen, dass du nicht diese Optionen wählst, die der Feind uns vorgaukelt, die uns aber letztendlich blockieren in unserem eigenen Leben mit Gott, in unserer Berufung und so weiter, wo eigentlich nur wir die Verlierer sind, sondern dass wir lernen, mit Gottes Hilfe konstruktiv mit Enttäuschungen umzugehen und zu den Überwindern des Lammes gehören. Und in diesem Sinne möchte ich euch bitten, aufzustehen. Habt ihr ein Lied, was wir jetzt, oder ihr wollt erst nach dem Abendmahl singen, aber ich würde jetzt gerne ein Lied mit euch singen. Das heißt ich, also wir. Komm, kannst du einfach deine Hände zu Gott emporhalten oder es genügt, wenn dein Herz es tut. Und ich möchte einfach ein Gebet sprechen und dann singen wir ein Lied, vielleicht eins, was nur ein, zwei Strophen hat oder so. Es wird immer detaillierter. Da steigt der Druck, ne? Ja, dann mehr. Ich habe ja nur diesen Druck, wenn Leute mir sagen, du musst mit 12 fertig sein. Ne? Ich meine, das habe ich jetzt schon so verpasst. Okay, also, kannst du deine Hände erheben zum Lamm Gottes, der dich berufen hat? Und ich glaube, du hast heute gesehen, nichts, was in dieser Welt passiert, ist es wert, dass du deine Berufung wegschmeißt, dass du deinen Glauben wegschmeißt. Es ist das nicht wert. Es ist alles wert, ist im Glauben an Jesus zu bleiben, in der Nachfolge Christi zu bleiben, zu vergeben,
Wie gesagt, ein Überwinder ist nicht jemand, der keine Probleme hat. Ein Überwinder ist nicht ein starker Mensch. Ein Überwinder ist jemand, der vergibt, der bereit ist, an seinem Charakter von Gott arbeiten zu lassen, der nicht aussteigt, wenn Gott sagt, du, ich arbeite in Liebe an deinem Charakter, der bereit ist, auch anderen Menschen Gnade zu geben. Das ist ein Überwinder. Überwinder sind keine Übermenschen. Das sind Menschen, die Jesus Raum geben in ihrem Leben und dabei bleiben. Amen. Okay, jetzt singen wir ein Lied. Musik.